Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht in der Offenbarung, Kapitel 15. Ich lese die Verse 1 bis 4, das neue Lied der Erlösten. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Ein Loblied der Erlösten, ein Danklied derer, die den lebendigen Gott kennen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Auch gestern wurden ja an unseren Straßen neue Lieder gesungen. Lieder der Hoffnung, dass der eine oder der andere Verein gewinnt im Olympiastadion. Manche haben so viel, haben nicht nur Lieder gesungen, sondern Liter getrunken, so dass sie schon im Vorfeld an der Tankstelle bei uns dort oben sich erstmal hinlegten, ihren Rausch ausschliefen, damit sie um 20 Uhr dann auch den Anstoß im Olympiastadion mitkriegen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Dieses neue Lied preist die Wunder des lebendigen Gottes. Dieses neue Lied sagt, Gott, du stehst über allem. Mir kann nichts geschehen außer dem, was du ersehen hast und was mich selig macht. Du bist der Herr, dem allein Ehre gebührt. Wir bemerken in unserem eigenen Leben, wie schwer das oft ist, für uns Gott zu loben. Wir nehmen Anstoß an den Menschen, wir reden über sie, wir verurteilen sie, wir behandeln sie nach unseren Gedanken, wir erschrecken über dem, was in der Zeit geschieht, das Erdbeben jetzt in Hessen zum Beispiel, wo auch einige Häuser wackelten und wo auch manche Risse in den Häusern sichtbar wurden. Oder wenn wir an das Grubenunglück in der Türkei denken, die vielen Menschen, die jetzt davon bedrängt und bedrückt sind, weinen, schreien, Demonstrationen unternehmen. Oder in Serbien und Kroatien diese Überschwemmung, wo das Wasser bis fast unter das Dach der kleinen Häuser reicht, wo Menschen ihr Hab und Gut wiederum verloren haben und wo viele Tote zu beklagen sind. Wenn wir das alles sehen, was singen wir dann für Lieder? Singen wir Danklieder? Können wir noch den Aufblick zu Gott haben? Was singen wir für Lieder? Das müssen wir uns ganz persönlich fragen. Blicke ich noch durch die Schwierigkeiten der Zeit im Blick auf den, der keine Schwierigkeiten hat? Nämlich den lebendigen Gott. Und wenn es heißt, er tut Wunder, dann hat er das größte Wunder vollbracht in der ganzen Menschheitsgeschichte, nämlich das Wunder, dass wir wieder zu ihm kommen dürfen. Das ist das größte Wunder. Das größte Wunder ist, wenn ein Mensch wiedergeboren wird und hat Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der ihn geschaffen hat, der ihn in die Zeit gesetzt hat. Ein Wunder der Gnade. Darüber dürfen und sollen und müssen wir unseren Schöpfer immer wieder preisen. Denn das, was wir in der Offenbarung lasen gerade, bezeichnet ja eine Zeit, die am schlimmsten ist. Die dunkelste Zeit, die es geben wird. Die Zeit unter dem Antichristen, die Zeit der Anarchie wo der Mensch und wo der dämonisierte Mensch machen will, was ihm passt. Alles gegen Gott. Eine furchtbare Zeit, die aber dennoch unter der Führung des lebendigen Gottes bleibt und die Erlösten singen können. Singen in der furchtbarsten Zeit und sagen, dir gebührt alle Ehre, Herr. Denn du stehst doch über allem und du hast uns erlöst. Du hast uns die Vollmacht gegeben, dem Bösen nicht zu gehorchen. Ein gewaltiges Loblied. Ich glaube, da haben wir noch viel zu lernen, um auch das Lied singen zu können. Das große Wunder, dass Gott einen Weg fand, um uns Menschen zu sich zu ziehen. Die Prägung durch die Sünde hat uns Menschen von Gott entfernt. Durch den Propheten Jesaja spricht Gott ja, siehe, des Herrn Arm ist doch nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könne. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das ist das Trennende. Aber wie kann man das Trennende überwinden? Dem Menschen war es nicht gegeben, es zu überwinden. Ja, Gott sagt, der Mensch ist so verlassen und so abtrünnig. Ja, steht hier geschrieben, den Weg des Friedens kennt er nicht. Den Weg des Friedens kennt er nicht. Er weiß gar nicht mehr, wo er hingeht. Er ist infiziert, der Mensch, der Sünde, von dem Satan, dem Widersacher, der genauso nicht weiß, was er tut. Er versucht, gegen Gott zu wirken, aber er sieht nicht, dass alles vergebens ist, was er tut. Er ist doch ein Mörder, sagt Jesus. Von Anfang an, er ist ein Lügner. Er ist der Boshafte. Er weiß nicht, was er tut. Gestern auf dem Markt, wir hatten ja einen wunderbaren Einsatz. Ich freue mich immer über die, die daran teilnehmen können und das einfach mal mitkriegen. Welche Freude da ist, wenn Menschen nach Gott fragen oder bezeugen, dass sie zu ihm gehören. Wie eine Frau, die an den Tisch trat und wir gaben ihr auch eine Schrift und ein kleines Büchlein mit Bibelversen. Ach, sagt sie, das ist ja wunderbar. Ich habe auch einen wunderbaren Konfirmationsspruch. Und dann fing sie an, diesen zu zitieren, dass es gut ist, dass das menschliche Herz fest wird. Und ich sagte, welches geschieht durch Gnade. Ach, Sie kennen das. Ja, sind Sie Pfarrer? Naja, also mit anderen Worten, andere kennen das offenbar ja nicht. Das müssen ja doch immer nur Theologen sein, die sowas kennen. Ja, weil man kaum einen Menschen, auch Christen, findet, die die Bibel kennen. Die lesen nicht mehr in der Bibel. Die wissen gar nicht, wo was steht. Und wo die Psalmen sind, die suchen sie vielleicht hinter der Offenbarung. Das gibt es alles. Ja, da wird man dann gleich so eingeordnet. Und die Frau war froh. Aber es kam auch in einer gewissen Entfernung etwas provokant eine Frau vorbei mittleren Alters. Man sah in ihrem Arm schon den Wachturm und sie sagte, das ist alles vergebens, was ihr da tut. Ich sagte, nein, das ist nicht vergebens. Wir verkündigen Jesus Christus. Ja, wir werden ja sehen, wer länger lebt. Was wollte sie damit sagen? Alle, die nicht Zeugen Jehovas sind, werden ausgelöscht. Die gibt es nicht mehr. Nur die Zeugen Jehovas werden auf einer neuen Erde leben und dort weiter Happchen, Pappchen, essen, trinken und heiraten. Das bedeutet das, was hier Gott durch Jesaja sagt, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Kennen sie nicht. Sie verfallen ihrem eigenen Irrtum, den Irrtum, den der Satan in ihr Herz gesenkt hat. Und so rannte sie dann weiter mit ihrem Wachturm, ließ uns dann stehen, ja. Gott tut Wunder. Alle, die es wollen, die es wünschen, die darum beten und flehen, will er zu sich ziehen. Und er fand einen Weg, und darum steht auch im Propheten Jesaja, Gott fand keinen unter den Menschenkindern, die befähigt wären, diese Verbindung wiederherzustellen zu dem Schöpfer. Darum half er sich selbst. Mit seinem starken Arm und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Und er sandte sich in Jesus Christus, seinen Sohn, in diese Welt, um das zu tun, was keiner tun konnte, die Sünde aus dem Mittel zu streichen und die Gerechtigkeit, die vor seinen Augen gilt, aufzurichten. Es gab keine Gerechtigkeit unter den Menschen. Es gibt keine Gerechtigkeit aus dem menschlichen Wesen, sondern es gibt nur eine Gerechtigkeit, die wirklich standfest ist, ist die, die Gott selbst in sich aufgerichtet hat. Und die will er nun schenken, ein Wunder der Gnade. Wir verstehen auch hier die Einladung des Herrn Jesus in Johannes 10, wo er sagt, kommt doch, ihr sollt meine Schafe sein. Und meine Schafe, die hören eine neue Rede, nämlich meine Stimme vom Himmel her. Die verstehen die Rede, dass sie sich an den lebendigen Gott halten dürfen und sollen, damit sie auf einer guten Weide sind. Und diese Schafe werden nicht mehr getrennt von dem Hirten. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Da verstehen wir diese Worte der Einladung. Gott tut Wunder. Das ist ein Wunder, dass wir zu Gott gehören dürfen. Und ich hoffe, dass alle, die heute hier sitzen, zu Gott schon gehören. Und wenn noch nicht, dann bist du eingeladen, diesen Schritt zu tun und dich beschenken zu lassen von dem lebendigen Gott. Dann wirst du auch du ein neues Lied singen. Ein Lied, was du bisher noch nie gesungen hast. Bisher hattest du nur Klagelieder. Aber dann wirst du ein Loblied singen auf den lebendigen Gott, der dieses Wunder der Gnade getan hat und auch dich erlöste. Die Schau in den Himmel hinein zeigt uns Folgendes, dass Gott dort auf dem Thron sitzt und über allem ist. Er bereitete die letzten Gerichtsschalen zu, über das antichristliche Reich. Johannes bekam diesen Blick, damit er getröstet wird und alle, die diese Botschaft hören. Gott hat das Gericht über das Böse in der Hand. Und er bereitet das zu, und während er dies Gericht zubereitet, um schlussendlich seine Herrlichkeit aller Welt sichtbar zu machen, singen die Erlösten dieses Lied und sagen, Herr, du bist doch gerecht, dass du dies alles tust. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Du bist der König der Völker. Da gibt es keinen mehr, der höher ist. Und das sollen auch wir verstehen für uns ganz persönlich. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, merke ich, wie oft ich dann vielleicht an Grenzen komme, wo ich mein Verhalten von den sichtbaren Dingen abhängig machen möchte. Man vergisst, dass Gott König ist. Man vergisst einfach, dass er alles in seiner Hand hat. Und er lädt uns immer wieder ein und sagt, komm doch, bete doch darum, dass ich dich beschenken kann. Warum bist du eigentlich verzagt? Warum bist du so niedergeschlagen? Kennst du mich nicht? So könnte er mich dann gefragt haben. Und allzu oft geschieht es, dass er uns dann in seine Gegenwart ziehen muss, damit wir wieder Beschenkte sind von ihm. Die Tiefen, die Gerichte um uns herum, die Nöte sollen uns nicht abhalten von der Erfahrung, dass Gott über allem steht. Glaubensmänner haben zum Beispiel Folgendes gesagt. Gottes Kinder sind immer solche, die auch in der Dunkelheit froh sind. Gottes Kinder singen am schönsten, wenn sie in großen Leiden sich befinden. Dann singen sie am schönsten, weil sie nicht dem Leiden die Ehre geben, sondern dem, der über allem steht. Und ein anderer Glaubensmann sagte, im Blick auf die Sintflut, auf das Gericht, je tiefer die Flut war, desto höher stieg die Arche. Desto höher stieg die Arche hinauf zum Himmel. Und so ist es mit den Kindern Gottes. Je tiefer ihr Leiden, desto näher kommt das Kind Gottes dem Himmel entgegen, wo es den Herrn der Gemeinde im Blick behält. Leiden haben doch nie das letzte Wort. Widrige Umstände haben nicht das letzte Wort. Spurgeon, dieser gesegnete Erweckungsprediger, gab mal ein Zeugnis darüber, dass eine Sonntagsschullehrerin auf dem Sterbebett lag. Und er freute sich. Es war überhaupt kein Sterbetag, sagt er. Es war mehr ein Hochzeitstag. Es war so viel Friede da. Es war Ruhe da. Es war Glückseligkeit vorhanden. Das, was man vor Augen sah, war natürlich ein Leib, der dahin geht und stirbt. Aber was dabei diese Situation umgab, war Herrlichkeit und Freude. Und er stellte diese Frage, warum sind denn manche Sterbebetten so herrlich? Weil diese Leute etwas Besonderes, Gutes aufzuweisen haben? Weit davon gefehlt. Weil sie so stark sind und sich sehr gut zusammenreißen können? Durchaus nicht. Man könnte von vielen Gläubigen reden, so sagt er, die schwach waren, die gar nicht stark waren, aber doch geborgen in dem lebendigen Gott. Nur der Herr selbst kann diesen Frieden geben. Seine empfundene Gegenwart macht den Tod zu einem unbedeutenden Ding. Das sind so einfache Sätze mit einer tiefen Wirkung. Die Gegenwart des Herrn macht den Tod zu einem unbedeutenden Ding. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das ist ein Wunder, dass man angesichts des physischen Ablebens dankbar sein kann. Und dass sich eine Atmosphäre verbreiten kann, die Gott ehrt. Die Frage ist, ob wir noch in diesem freudigen Zustand stehen. Diese Gläubigen, die dort am kristallenen Meer sich einfanden und Gott die Ehre gaben, priesen ihn darüber, dass das Böse keine Macht über sie hatte. Sie brauchten die Zahl des Tieres nicht annehmen. Sie brauchten keine Sorge haben, ob sie kaufen oder verkaufen können, wenn sie die Zahl nicht annehmen des Tieres, des Antichristen. Sie waren frei davon. Sie konnten sich ganz auf den lebendigen Gott verlassen. Denn der Widersacher wollte diese Menschen nur hinabziehen in die vollkommene Materie. Das heißt, das Reich des Lebens soll auf dieser Erde sein. Wenn ich dir schenke, was du möchtest, dann hast du das richtige Reich, so wie die Zeugen Jehovas. Sie kriegen ein Reich verkündet, wo sie in Frieden und in schönsten Häusern leben können, die sie sich jetzt schon aussuchen zum Teil, die sie jetzt schon ausgucken bei denen, von denen sie glauben, dass sie verloren gehen. Ah, die Villa, die werde ich dann haben. Das ist ein Versprechen des Teufels. Die irdische Gesinnung brauchten diese Erlösten nicht annehmen. Sie durften sich verlassen auf den lebendigen Gott. Wir lesen ja diese vielen Eigenschaften der 666 Christen, auch im 2. Timotheusbrief, was sie alles so tun. Anarchie. Sie machen, was sie wollen, und das soll sie glücklich machen. Das haben wir auch in unseren Tagen in der Politik ja oft so. Bei den Demonstrationen. Wir wollen tun, was wir wollen. Und darin sind wir glücklich. Das ist aber das ewige Verderben. Wenn wir tun, was Gott will, dann werden wir geborgen sein, jetzt und in Ewigkeit. Denn diejenigen, die sich auf Gott verlassen, sind nie verlassen. Denn der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich will es nicht. Und Gottes Wort ist wahr. Menschenwort taugt nicht, aber Gottes Wort ist wahr. Wenn er das sagt, dann tut er das auch. Wir dürfen uns absolut darauf verlassen. Und der Herr Jesus sagte auch zu den Jüngern, die ja auch so mancherlei Ängste zu durchwandern hatten, fürchtet dich doch nicht. Du bist zwar eine kleine Herde, ja, du bist gering. Und vielleicht wir ja auch in dieser Welt, in dieser Stadt, wir gehören zu der kleinen Herde. Aber es ist unseres himmlischen Vaters wohlgefallen, uns sein Reich zu geben. Ja, der kleinen Herde, die dort treu bleibt, die einfach Gott lobt und dankt über allem, was dort ist und weiß, er kommt zum Ziel, die wird reich beschenkt. Die Gläubigen hier haben zwei Lieder gesungen. Sie sangen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Was bedeutet das? Das sind zwei Siegeslieder, die sie hier sangen, denen sie sich anschlossen. Das Lied des Mose, wir lesen das auch in 2. Mose 15, können wir das lesen, ist das Lied über die äußeren Feinde. Denn dieses Lied wurde angestimmt, nachdem das Volk Israel durch das Rote Meer geführt worden ist und die Feinde, die ihnen nachjagten, im Meer untergingen. Dann sangen sie ein Loblied. Ich lese mal einige Verse daraus aus 2. Mose 15, wie sie Gott priesen. Ich will dem Herrn singen, so stimmte Mose an, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Das Lied des Mose. Die äußeren Feinde sind besiegt. Und liebe Geschwister und Freunde, auch wir dürfen und sollen dieses Lied mitsingen. Denn alles Sichtbare, was uns Not bereitet, ist längst besiegt. Ist längst unter der Führung des lebendigen Gottes. Unsere äußeren Feinde können ja vielleicht lauten Verachtung durch andere Menschen, Verleumdung durch andere, die Übles über uns reden, die uns beneiden und mit ihrer Missgunst umgeben. Äußere Feinde können mancherlei Nöte sein in dieser Welt, die wir mit ansehen müssen. Aber auch äußere Feinde im Sinne von Krankheiten, widrige Umstände in der Familie, im Betrieb, in der Gesellschaft. Äußere Feinde können auch Arbeitslosigkeit zum Beispiel sein. Kann auch Vertrauensmissbrauch sein, wo andere das, was wir ihnen anvertraut haben, missbrauchen und gegen uns verwenden. Äußere Feinde können Martyrium, Verfolgung sein. Das Lied des Mose sagt, Herr, du hast auch die äußeren Feinde besiegt. Sie können nicht das letzte Wort haben. Das soll uns heute ganz neu bewusst werden. Singet dem Herrn ein neues Lied. Er tut Wunder. Die äußeren Feinde haben nicht das letzte Wort. Und sie sangen das Lied des Lammes. Die äußeren Feinde zu besiegen ist nicht die ganze Glückseligkeit, sondern es geht darum, dass der Sieg auch über die inneren Feinde errungen wird, die in uns stecken, die in unserem Leib stecken. Das sind unsere Feinde, mit denen wir täglich umherlaufen, die wir nicht besiegen konnten. Wie klagte Paulus? Ach, das Gute, was ich will, das tue ich gar nicht. Da ist ja irgendein Feind vorhanden. Wer kann mich erlösen davon? Das Lied des Lammes bezeugt, dass Jesus Christus die inneren Feinde besiegt hat. Darum konnte auch der Apostel Paulus letztlich von diesem Sieg sprechen und alle Gläubigen ermutigen und ihnen sagen, im Römerbrief steht es dann, lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Singt das Lied des Lammes und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder gebt Gott als Waffen der Gerechtigkeit, denn die Sünde wird nicht herrschen können. Singt das Lied des Lammes. Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Weil das Lamm für euch geschlachtet worden ist, sein Blut vergossen wurde, die Sünde getilgt, ja nicht nur getilgt, sondern auch dadurch, durch das Opfer, die Vollmacht gegeben ist, der Sünde erneut nicht dienen zu müssen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Die Frage stellt sich uns ja persönlich, inwieweit stimmen wir in das Lied mit ein? Inwieweit machen wir diese Erfahrung, dass Gott in Jesus Christus uns wirklich Sieg über unsere inneren Feinde gegeben hat? Es gilt, sich darauf zu verlassen und nicht nur zu klagen, wo man wieder gefallen ist durch die erneuten Anfechtungen, sondern im Sieg vorangeht. Herr, du bist groß. Du hast mein Leben in deine Hand genommen und ich bin nicht mehr Knecht der Sünde, sondern Knecht des lebendigen Gottes, ihm zu dienen. In einem wunderbaren Lied heißt es von einem Glaubensbruder Baudry aus dem 19. Jahrhundert, er sagt, ich darf's glauben und ich darf es wissen. Also nicht nur glauben, sondern auch aus der Erfahrung wissen. Meine Schuld ist bedeckt und die Handschrift ist zerrissen, die mich lange geschreckt. Und dann bricht er aus in das Halleluja und sagt, Halleluja, Halleluja, du hast mich geliebt. Halleluja, Halleluja, sing ich dir, o mein Gott, das neue Lied. Ja, das ist eine Tatsache, habe ich erlebt. Gottes Sohn gab sein Leben als ein Lösegeld hin, um mir Freiheit zu geben, aus dem Tod mich zu ziehen. Und dann wieder dieses neue Lied, Halleluja, du bist mein Gott. Und nun folg ich dem Tilger meiner Sünden beglückt, als ein fröhlicher Pilger, den die Schuld nicht mehr drückt. Halleluja, du bist mein Gott. Als Erlöster, Befreiter, bleib ich willig und gern ein Verlobter und Geweihter, ein Gebundener im Herrn, neues Lied, Halleluja, du bist mein Gott. Meinem Retter zum Preise sing ich freudig fortan. Und so geht meine Reise nun zum Himmel an. Und wieder der Ausbruch der Freude, Halleluja, du bist mein Gott. Jesus Christus sagt, jeder darf zu ihm kommen, um dieses neue Lied zu singen. Vielleicht fangen wir heute damit an. Wenn du nach Hause kommst, kontrolliere dich mal selbst, was für Lieder du singst und sprichst. Ob du wirklich Gott lobst oder ob du schon wieder beschäftigt bist mit dem Nächsten, den du vielleicht verurteilen möchtest. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Das heißt, er ist eingeladen, dieses neue Lied zu singen. Und so wir unsere Sünden bekennen, ist er doch treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Ach, wenn diese Freude doch mehr durch unser Herz zöge. Kürzlich sprachen wir darüber, wie kommt denn das, dass die Menschen so wenig glauben, dass wir Kinder Gottes sind? Liegt es vielleicht daran, dass wir zu traurig durch die Zeit gehen? Dass wir eine Lebensäußerung haben, die gar nicht begehrenswert ist? Kann es daran liegen? Dass einfach diese Freude aus Gott an uns gar nicht spürbar ist? Kann es daran liegen? In diesem kurzen Gespräch haben wir uns gesagt, daran könnte es liegen. Und das wollen wir doch geändert wissen. Wir wollen, dass dieses Loblied nicht nur verbal ausgesprochen wird, sondern einen Niederschlag in unserem Leben hat. Denn Gott, so haben wir gelesen in der Offenbarung, in Jesus, ist König aller Nationen. Er ist der Herr aller Nationen. Das ist er jetzt schon, auch wenn es noch nicht sichtbar geworden ist. Aber wenn diese Schalengerichte dieses sichtbar gewordene antichristliche Reich zerstört, da kommt danach die Offenbarung des Reiches des Königs aller Nationen. Er wird zeigen, ich bin es schon immer gewesen und ich werde es auch sein. Niemand wird es verhindern. Und dann werden viele hinzulaufen und ihm die Ehre geben. Wir sind aufgerufen, Glaubenstreue zu halten. Ich möchte noch eine kurze Begebenheit im Blick auf unsere dunklen Stunden, die uns manchmal nach unten ziehen wollen, mitteilen, und zwar von einer Glaubensschwester, die jetzt schon beim Herrn ist, Marie Hüsing. Sie gibt eine Erfahrung weiter, die sie persönlich ermutigt hat, im Glauben fester zu bleiben und auch als Ermutigung weitergab für die, die es lesen. Sie sprach von einem Zugreisenden, der unterwegs war. Der wollte auf den Gang gehen im Zug aus seinem Abteil und wollte eine Zigarette rauchen. Während er dabei war, dies zu tun, hörte er plötzlich Vogelgesang mitten im Zug. Ja, wo kommt denn das her? Er traute seinen Ohren nicht. Das kann doch nicht möglich sein, dass ich hier im Zug Vogelgesang höre. Vielleicht dachte er, er hat einen Tinnitus oder so, ja, er hat einen Hörfehler. Aber er versuchte, in diese Richtung sich zu orientieren, aus der dieser Vogelgesang kam. Das war nicht nur so ein Piepsen, sondern manchmal so eine ganze lange Tonfolge. Er lief den Gang entlang und kam zum Ende des Wagens. Dort standen zwei kleine Schachteln, hellbraune Pappschachteln, mit Luftlöchern eingestoßen. Sollten da tatsächlich Vögel drin sein, fragte er sich. Tatsächlich, nach einem Augenblick der Stille, setzte der Gesang genau aus diesen Kartons ein. Und die wechselten sich beide ab, der eine im Karton, dann der andere im Karton, und dann sangen sie einfach Lieder. Und der Mann wunderte sich, wie kommt denn das? Die sind im Dunkeln und die singen. Ja, singen die jetzt für mich? Ah, sie singen für ihren Schöpfer. Jeder sitzt für sich ganz allein im Dunkeln. Also einmal allein und dann noch im Dunkeln und singt trotzdem Lieder. Wie geht das? Im Dunkeln singen. Das ist bei Vögeln ja nicht selbstverständlich, auch bei uns Menschen nicht. Und sie sagt, als Kinder haben wir oftmals gesungen, wenn wir Angst hatten unterwegs, wenn es dunkel war. Da haben wir gesungen. Aber nicht aus Freude. aber in der Dunkelheit singen aus Freude und Dankbarkeit, das heißt doch Gott loben und preisen. Wenn man einsam und verlassen ist, wenn die Nöte sich um einen herum türmen, dann Loblieder singen. Den Menschen des Glaubens ist es immer wieder geschenkt worden, dies zu tun. So wie zum Beispiel der Psalmist David sagt, zuerst spricht er von den Nöten. Mein Gott, betrübt ist meine Seele. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Ja, das ist nicht ein Loblied. Aber im selben Psalm, etwas weiter unten, sagt er dann, am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Im selben Psalm. Natürlich, viele Nöte um uns herum sind da, türmen sich auf. Aber singt dem Herrn ein neues Lied, sagt ihm Dank. So lesen wir ja auch in der Apostelgeschichte von Paulus und Silas, die wirklich Schmerzen hatten. Sie sind verhöhnt worden. Sie sind verdächtigt worden, Schlechtes zu tun, sind geschlagen worden, richtig gedemütigt worden und ins Gefängnis, nass, ins nasse Verlies geworfen worden, Ketten angelegt. Und was heißt es von ihnen? Zur Mitternacht lobten und priesen sie Gott. Ja, gab es denn dazu Grund? Äußerlich gesehen überhaupt nicht. War alles verkehrt. Wir sind unterwegs in deinem Namen, Herr, und jetzt geschieht uns das. Ist ja furchtbar. Nein, sie fingen an zu loben und zu preisen. Und die Türen des Gefängnisses taten sich auf und der Kerkermeister hat sich nachher auch noch bekehrt. Hier verstehen wir auch dieses wunderbare Vertrauen des Davids in diesem Hirtenpsalm. Und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Lobgesänge auch im Dunkeln, in der Nacht. Darum singt dem Herrn ein neues Lied. Er tut wirklich Wunder. Ich lese uns nochmal aus der Offenbarung dieses wunderbare Loblied, das die Erlösten sangen, angesichts des dunkelsten Tages in der ganzen Weltgeschichte. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Und so lässt der Herr dann auch sagen und tröstend sagen, dass alle Seelen gesegnet werden, die zu ihm kommen. Er wird sie nicht von sich stoßen, sondern es heißt dann, freut euch und seid fröhlich über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. In Jesaja 65, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Ja, sie werden Häuser bauen und bewohnen. Weinberge pflanzen, ihre Früchte essen. Sie sollen nicht mehr bauen, was ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, was andere essen. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Und dann geschieht, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch hören, will ich, wenn sie noch rufen, beten, reden will ich bereits hören. Das heißt, der Herr ist in der Verbindung mit ihnen, innerlich und äußerlich. Er kennt das Innere, das Äußere und so auch bei uns. Und so sind wir eingeladen, dass wir auch heute ganz neu anfangen, Loblieder zu singen. Ja, gib doch dein Alles hin an Jesum, heißt es in einem Liedvers. Denn die Gnadenzeit eilt sehr. Schnell naht des Gerichtes Stunde. Dann träf dich, wenn du die Entscheidung nicht getroffen hast, dein Urteil schwer. Wer will ganz sich Jesus weihen? Wer tut auf des Herzens Tür? Seele, du wirst es nie bereuen. Lass ihn ein. Er schenkt sich dir. Amen.